Volksverpetzer. Der Podcast.
Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast in der zweiten Folge. Bei mir ist Freddy, der leitende Redakteur beim Volksverpetzer.
Ja, und das war Thomas, der Chef vom Volksverpetzer. Und wir haben heute wieder einige interessante, kontroverse Themen für euch.
Genau, wir müssen über Solingen reden und den AfD-Hetzer Brandner, wo wir ein bisschen über einen Artikel reden werden und natürlich über was vorgefallen ist in Solingen.
Außerdem reden wir über ein Thema, das mittlerweile schon ein Weilchen her ist, aber Anfang August stattfand und damals für einen wirklich unglaublichen Aufruhr gesorgt hat. Denn es geht um die olympische Goldmedaillengewinnerin im Boxen in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, Imane Khelif.
Genau, und dann reden wir natürlich über die direkt bevorstehenden Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern und unserem Projekt Der demokratische Herbst.
Genau, aber als erstes haben wir euch letztes Mal versprochen, dass wir Zuschauerfragen in Intro stellen werden. Und wir haben nochmal eine Umfrage gemacht auf Instagram, Twitter und so. Und eine Frage, die von mehreren Leuten gestellt wurde, zum Beispiel hat Slyly Myth gefragt, wo bleibt das AfD-Verbot? Und Qualentina hat gefragt, wie steht es denn mit dem Antrag zum AfD-Verbot? Gibt es was Neues und wie läuft das ab? Und ich würde diese Fragen vielleicht mal direkt an dich weiterleiten. Thomas, kannst du noch mal ganz kurz uns alle ins Boot holen, was genau der Stand war, was ist bisher passiert und was passiert jetzt?
Ja, wir haben ja schon letzte Folge darüber geredet, dass die Urteilsbegründung von Münster bekannt gegeben wurde, die ziemlich erdrückende Sachen geliefert hat, was das AfD-Verbot angeht. Es ist seitdem nicht wirklich was Neues passiert, was auch jetzt nicht großartig ist, sofort gleich eine Alarmglocken schlagen muss. Es ist ein langwieriger Prozess, deswegen, das ist nicht, wo man jeden Monat eine neue Info dazu bekommen könnte. Es ist in Arbeit. Wir hatten ja damals, wer sich erinnert, unsere Petition gestartet, prüft ein AfD-Verbot mit knapp 830.000 Unterschriften und haben es damals ja der Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig überreicht, die gesagt hatte, sie wird sich dafür einsetzen, wenn Münster, das ich vorhin erwähnt habe, das Urteil, wo die AfD gegen den Verfassungsschutz verloren hat und als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft werden darf vom Verfassungsschutz, durch ist. Das ist jetzt der Fall. Der Ball liegt jetzt bei der Politik. Also, wir haben ja mehrere Klagen der AfD. Da haben wir einmal natürlich die Klage der AfD Sachsen, die als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden darf. Die haben erfolglos dagegen geklagt. Da hat das Gericht gesagt, ja, es liegen hinreichend tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Partei Bestrebungen verfolgen, die Menschenwürde und das Demokratieprinzip abzuschaffen. Und jetzt ganz akut hat auch die AfD Thüringen verloren vor Gericht gegen den Verfassungsschutz und darf auch gesichert rechtsextrem sein. Denn das Gericht sagt, die Islamfeindschaft und die Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip und Geschichtsrevisionismus bei dem Faschisten Björn Höcke sind gegeben. Beziehungsweise da hat der Verfassungsschutz die richtig interpretiert, die Zitate, um die es geht. Und sie sagen, dass die AfD halt ein völkisch-nationalistisches Konzept von Staatsbürgerschaft hat, das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und Bürger zweiter Klasse einführen möchte, sozusagen. Die AfD verliert da ständig. Also das war jetzt in Münster war das die Bundes-AfD, AfD Thüringen hat verloren, AfD Bayern hat verloren, AfD Sachsen hat verloren. Also regelmäßig das, was der Verfassungsschutz über die AfD sagt, wird auch von den Gerichten bestätigt. Und das übt immer mehr Druck aus und gibt immer mehr Indizien dafür, dass diese Partei wirklich verboten werden könnte. Aber der Ball liegt jetzt bei der Politik, also da müsst ihr... Ja, frag doch mal die Politikerinnen und Politiker, wann das kommt, nicht uns.
Okay, also ich kann jetzt nicht hoffen, dass es bis Samstagabend durch ist, weil da wären hier irgendwie Wahlen, da wäre das ganz praktisch.
Ah, leider nicht. Es ist ein langwieriger Prozess und das ist auch gut so. Es wird nicht mal bis zur Bundestagswahl was, also auf keinen Fall. Aber perspektivisch ist das ein realistischer Weg. Also das kann kommen, aber da müssen wir jetzt dran sein. Da müssen wir weiterfragen. Also stellt die Fragen mal gerne weiter. Denn wenn die AfD verfassungsfeindlich ist, dann bietet das Grundgesetz an, die Möglichkeit, sie zu verbieten. Und danach sieht es aus. Deswegen bleibt dran, aber es wird nichts vor der Bundestagswahl.
Ja, und wir bleiben natürlich auch dran. Wir werden weiterhin Druck auf die Politik ausüben, selbstverständlich. Wir haben jetzt auch die Omas gegen Rechts übrigens mit ins Boot geholt.
Yes, du hast recht.
Die da auch mit aktiv sind.
Ja, wir haben uns ein bisschen aus der Petition, die wir gestartet haben, so ein bisschen ausgeklinkt, weil wir haben gesagt, wir sorgen dafür, dass es der Bundesratspräsidentin übergeben wird und das haben wir erreicht. Ein weiteres Volksverpetzerversprechen gehalten.
Ja.
aber wir wollen uns natürlich auch auf andere Projekte konzentrieren und die Omas gegen Rechts haben das jetzt so ein bisschen übernommen und überreichen nochmal die Petition weiter und machen weiter Druck auf die Politik. Aber wir kümmern uns um andere Sachen, wie nehme ich jetzt zum Beispiel ganz akut.
Oh Gott.
Freddy, du bist doch Sachse.
Ja.
Was passiert in deiner Heimat jetzt gleich?
Ach, das verstehe ich auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber ja, genau, es sind Wahlen in Sachsen und übrigens auch in Thüringen. Dieses Wochenende, wir nehmen die Folge am Mittwoch vor den Wahlen auf. Am Sonntag sind die Wahlen und es sieht irgendwo zwischen kritisch und bedrohlich aus, wenn ich mir die Umfrageergebnisse hier so anschaue. In Thüringen und in Sachsen liegt jeweils die rechtsextreme AfD und zwar nicht das mit dem Rechtsextrem behaupten ja nicht nur wir, das ist ja in diesen beiden Landesverbänden wirklich eine gesichert rechtsextreme Partei vom Verfassungsschutz bestätigt.
Und auch von den Gerichten bestätigt, wie ich gerade erwähnt habe.
Und auch von den Gerichten, stimmt, die wir gerade in der Eingangsfrage diskutiert haben. Die Partei liegt in beiden Bundesländern vorne und nicht nur das, sie hat jeweils um die 30% in den Umfragen, in Sachsen sogar noch ein bisschen mehr. Und nicht nur das, es sieht auch so aus, dass es sehr schwierig werden könnte, überhaupt Mehrheiten gegen die AfD zu finden, weil auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ja politisch noch so schwierig einzuschätzen ist, da irgendwo zwischen 15% und 20% in den Umfragen ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei so neuen Parteien, bei denen noch nicht viel Erfahrung besteht. Gleichzeitig kämpfen Linke, Grüne, SPD in Sachsen und Thüringen oder die Linke nur in Sachsen um diese 5%-Hürde, um den Einzug in den Landtag. Auch davon kann es sehr stark abhängen, inwiefern überhaupt noch demokratische Mehrheiten möglich sein werden oder zumindest politisch sich finden werden. Und ja, das ist ehrlich gesagt ein ganz schön frustrierende Aussichten als Mensch, der in Sachsen geboren, groß geworden ist und lebt. Also an der Stelle schon mal, falls ihr in Sachsen oder Thüringen oder auch später übrigens in Brandenburg wird am 22. September gewählt. Falls ihr in einem der Bundesländer lebt und noch nicht gewählt habt, ihr könnt jetzt schon Briefwahl beantragen oder geht an den Wahlsonntagen ins Wahllokal. Gebt eure Stimme irgendeiner demokratischen Partei. Wir machen keine spezifischen Wahlaufrufe. Es geht uns nur darum, Extremismus zu verhindern.
Yes. Ja, und was machen wir dagegen?
Aber genau, ja, ich wollte es gerade sagen. Aber das Schöne ist ja, dass wir nicht komplett hilflos sind. Wir haben uns auch im Vorfeld dieser Wahlen, und zwar wirklich schon fast ein ganzes Jahr mittlerweile in der Planung, überlegt, was wir tun können und wie wir irgendwie ein bisschen Einfluss darauf nehmen können, was über unsere klassischen Faktenchecks zur AfD hinausgeht, was wir natürlich weiterhin machen und auch weiterhin machen werden. Das ist unsere Kernkompetenz. Aber uns ist aufgefallen, dass Medien oft über Ostdeutschland eben nur in diesem Rechtsextremismus-Kontext berichten oder dann über Themen wie Abstieg, wie abgehängter Osten, wie die wirtschaftlichen Probleme und so weiter. Und das sind natürlich auch alles Themen, die existieren und die sind real und die sind im Osten wahrscheinlich auch prozentual stärker vertreten als in Westdeutschland. Allerdings ist diese sehr problemzentrierte Berichterstattung sehr aufgestoßen, nicht nur mir persönlich als Ostdeutscher eben, sondern auch uns generell, weil wir der Meinung sind, dass das keine Herangehensweise ist, die irgendwas besser machen wird, weil es letztlich nur dazu führen wird, dass dieses weit verbreitete Gefühl von der Zweiklassengesellschaft, von dem es interessiert sie eh nicht, es interessiert sich eh niemand vor uns, dass sich das wird ja dadurch nicht abgebaut. Deswegen wollten wir Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein und wollten im Rahmen der Landtagswahlen diese Themen auf eine positive Art und Weise angehen. Und zwar nicht nur, indem wir zeigen, wie schlimm die AfD ist, sondern indem wir auch aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu tun, etwas für die demokratische Zivilgesellschaft zu tun und auch generell überhaupt erstmal zu zeigen, welche demokratischen Zivilgesellschaft überhaupt es gibt im Osten und wie vielfältig die ist.
Ja, was machen diese Ossis da schon wieder?
Und deswegen haben wir da dieses Projekt gestartet, welches wir Demokratischer Herbst genannt haben. Wir haben es auch extra nicht irgendwie Ostprojekt oder, keine Ahnung, Projekt rettet den Osten vor der AfD oder sowas genannt, weil wir eben diese paternalistischen, wir wollten genau diesen Eindruck vermeiden, dieses, ja, wir müssen euch jetzt erklären, wie die Demokratie funktioniert, sondern wir wollten wirklich vor Ort schauen, was eigentlich genau geht und ich glaube, das Projekt, was am meisten Reichweite bisher bekommen hat, sind unsere Broschüren. Wir haben da wirklich extrem viel Aufwand reingestellt. Steckt gerade Thomas und ich waren da sehr involviert beide. Genau, und ich will mal ganz kurz erzählen, weil die Hintergrundgeschichte eigentlich ein bisschen witzig fast ist.
Ja, erzähl, das ist eine schöne Geschichte.
Wir waren ja auf der Buchmesse in Leipzig und es hatte ursprünglich eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, außer dass Leipzig natürlich in Ostdeutschland liegt. Aber auf der Buchmesse sind über uns zwei Designerinnen aus Leipzig gestolpert, die uns ihre Idee vorgestellt haben, eine Broschüre zu machen mit Fakten gegen die AfD, ich glaube, es waren gar nicht 10 am Ende, das war eine ganz andere Zahl, es waren 11 oder 13 oder sowas. Ja, auf jeden Fall hatten die da so eine Idee, hatten da auch wirklich schon richtig viel gemacht. Das war total crazy, wie engagiert die beiden waren. Das sind die Designerinnen von Designstudio Todo aus Leipzig. Ein Shoutout hier an der Stelle an euch.
Ja, schaut mal bei Instagram vorbei, Todo, also mit zwei Todo, T-W-O.
Ja, genau. Wir werden es vielleicht auch verlinken können irgendwie in den Beschreibungen und so.
Ja, kommt in die Beschreibung.
Genau, und die haben uns einfach gefragt, ob wir Bock hätten, da mitzumachen. Ich glaube, sie haben mir hinterher gesagt, so richtig war jetzt auch gar nicht so ihr Plan, dass sie da unbedingt, das war einfach nur so ein bisschen aus der Kalten heraus gefragt. Und wir natürlich erstmal so in diesen, so eine Buchmesse, das ist ja übelst, da fragen dich 100.000 Leute 1 Million Fragen, haben das erstmal einfach nur so registriert und so in irgendeiner Handynotiz abgespeichert. Aber ich habe dann so, irgendwie hat sich das eingebrannt bei mir und dann haben wir dann hinterher doch nochmal drüber geredet und haben uns gesagt, ey, das ist eigentlich eine super geile Idee.
Ja.
Und so ist dann, long story short, unsere Broschüre 10 Fakten gegen rechte Mythen in die Planung gegangen. Wir haben da ganz, ganz lange dran gearbeitet und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Idee ist sozusagen, dass wir im klassischen Volksverpetzer-Stil eben nicht nur sagen, das sind die Mythen, die sind falsch, sondern dass wir direkt konkret aufzeigen, was die Wahrheit auf diesen Gebieten ist, auf denen Mythen oft verbreitet werden. Dazu haben wir uns 10 so eine Gebiete rausgesucht, zum Beispiel Rechtsextremismus, Klimawandel, Inklusion, Politik für Reiche auch, ein Thema, was über das viel zu wenig im AfD-Kontext geredet wird, dass die Politik für die reichsten oberen 10% macht.
Und der Gag war halt, dass wir nicht sagen, nein, die AfD ist nicht eine Partei für die kleinen Leute, was sie ja gerne behauptet, sondern wir sagen, nee, wir verneinen das nicht, sondern wir sagen, was stattdessen war.
Genau, wir sagen stattdessen, die AfD ist eine Partei für die Reichen und nicht, sie ist nicht eine Partei für die kleinen Leute. Wir haben sozusagen noch eine draufgesetzt und die Idee ist sozusagen, dass diese ganzen Argumente, das sind alles Sachen, die könnt ihr in irgendeiner Form auf unserer Website irgendwo auch schon mal nachlesen. Aber natürlich, wenn man jetzt gerade spontan irgendwo, wenn spontan sich der AfD-Wahlkampfstand vor deiner Haustür aufgebaut hat oder wenn es eine Diskussion in der Kneipe gibt oder was auch immer. Ich bin jetzt beim Brötchen holen, musste ich am AfD-Wahlkampfstand vorbei. Gestern war sehr unangenehm.
Oh no.
Dann hat man ja nicht immer die Möglichkeit, jetzt hier zu recherchieren, was hat denn Volksverpetzer dazu geschrieben. Aber wenn man diese Broschüre griffbereit hat, das war unser Gedanke dahinter, kann man dann wirklich schnell zu dem Thema nachschlagen. Wir haben dann direkt Gegenargumente. Wir haben übrigens auch Behauptungen der AfD da reingepackt, dass man nicht sagen kann, die AfD sagt das ja gar nicht. Die AfD sagt das und das haben wir bewiesen, alles mit Quellen. Allein die Quellen sind nochmal, keine Ahnung, wie viele Seiten hinten dran. Und am Ende des Tages ist das Ding tatsächlich mit 68 Seiten eine ziemlich fette Broschüre geworden, die in Druck gegangen ist. Und wir haben mittlerweile, Stand der Aufnahme, haben wir 9000 Exemplare davon gedruckt und die meisten davon haben wir verschickt oder werden gerade aktuell verschickt. Wir haben hier das Studio von den Designerinnen in Leipzig ist so ein bisschen zu unserer Versand- und Packzentrale geworden. War ein massiver Aufwand, weil wir das auch alle nicht gewohnt sind. Niemand von uns hat jemals so viel Logistik davor gemacht. Genau, wir haben jetzt die erste Fuhre auch ganz bewusst an zivilgesellschaftliche Organisationen in Ostdeutschland kostenlos versendet, damit wir eben den Fokus nicht nur darauf legen, die Dinger irgendwo zu verteilen, die irgendwo auszulegen, sondern ganz konkret den Orgas vor Ort, die sich eben für die Zivilgesellschaft und gegen Rechtsextremismus organisieren, eine Möglichkeit geben, da ja unsere Argumente zu nutzen und zwar nicht nur in der digitalen Form, sondern eben direkt in Printform ausgedruckt, weil das schon irgendwie nochmal ein geiles Gefühl ist, so eine Broschüre in der Hand zu haben. Ich habe literally gerade jetzt die Broschüre in der Hand und blätter sie hier nebenbei durch. Es ist wirklich toll.
Ja, es gibt aber auch online volksverpetzer.de/10Fakten.
Ja, ihr findet die auch online auf volksverpetzer.de. Wie Thomas sagt, wir können das auch alles nochmal verlinken. Da gibt es die auch wirklich sehr schön aufbereitet zum Durchblättern und alle Links könnt ihr da auch anklicken dann. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem in der Druckversion, da kann man halt nicht draufklicken. Und erstmal sind wir durch mit den Auflagen. Das heißt, wir können aktuell keine neuen mehr liefern, weil die Auflagen schon vergriffen sind. Aber wir planen ab Oktober eine Möglichkeit einzurichten, wie wir die Broschüren über den Shop vertreiben. Aber bis dahin könnt ihr ja auch entweder euch die digital online anschauen oder selbst ausdrucken.
Genau, wenn wir dann unseren neuen Shop ab Oktober haben, gibt es den da auch für euch kostenlos natürlich. Wir haben das auch kostenlos bis auf die Versandkosten verschickt, weil wir...
Ja, genau.
Ja, wir wollen kein Geld damit verdienen. Wir wollen euch die Fakten liefern.
Genau, wir wollen kein Geld damit verdienen. Das ganze Ding ist ein unfassbares Minusgeschäft für uns bisher, aber also rein finanziell gesprochen. Aber ich glaube, dass es ein absolutes Mehrwertgeschäft ist für die Zivilgesellschaft in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, aber auch in MacPom und Sachsen-Anhalt, wo jetzt nicht gewählt wird. Ich habe hier eine riesige Liste, wo wir das überall hingeschickt haben. Da sind Schulen dabei, da sind zivilgesellschaftliche Organisationen dabei, da ist ein Chor dabei, da sind Demokratiefeste noch und nöcher, da ist eine Vereinigung, die sich gegen Ansiedlung von Reichsbürger vor Ort organisiert. Das ist unfassbar, was man selbst da nochmal mitbekommt, auch wie vielfältig einfach so ein Angebot angenommen wird.
Mhm. Und es zeigt auch wieder ein bisschen, der Osten ist nicht so rechts, wie gerne die Klischees das zeigen wollen.
Absolut gar nicht. Es gibt, natürlich hat der Osten das Rechtsextremismusproblem, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Leute, die etwas dagegen tun wollen und die sehr, sehr organisiert und sehr engagiert sind. Und kleine Überleitung, ich habe jetzt sehr viel über diese Broschüre geredet, man merkt, ich bin ein bisschen verliebt, aber eine kleine Überleitung noch, wir haben ja in diesem Rahmen dieses Projektes nicht nur die Broschüre gemacht, sondern wir haben auch noch ein weiteres Projekt, da geht es darum, dass wir zivilgesellschaftliche Organisationen sammeln und sichtbar machen wollen und dazu haben wir Karten gebastelt, ich bin ja so kleiner Kartenfan, ich mag das immer sehr und da haben wir unter dem volksverpetzer.de/orga-karten haben wir für jedes Bundesland eine eigene Karte, auf der für jeden Landkreis mit so einem schönen pinken Klecks vermerkt ist, wo da Organisationen, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen da vor Ort sitzen und welche man dann auch unterstützen kann. Das ist auch direkt immer verlinkt. Ihr kommt dann auf die Webseite oder auf die Social Media Präsenz. Das ist einmal, glaube ich, auch ganz interessant für Menschen, die gar nicht aus dem Osten kommen und die einfach sich mal informieren wollen, was es überhaupt so für Aktionen gibt, weil das ist wirklich sehr vielfältig. Natur, Umweltschutz, das sind aber auch viel Queere, das ist hat zum Teil mit Gedenkorten zum Nationalsozialismus zu tun, Aufstehen gegen Rassismus und so weiter. Fußballvereine zum Teil, die sich bewusst gegen Rassismus einsetzen, das ist ein sehr, das fand ich selbst auch sehr spannend. Ich habe viel dazu recherchiert, was man da so alles mitbekommt. Und es ist natürlich aber auch für die Menschen vor Ort, die vielleicht manchmal gerade in den ländlicheren Regionen in ihrem Dorf oder ihrer Kleinstadt sitzen und nicht so richtig wissen, was sie überhaupt tun können, weil sie gar nicht wissen, was abgeht und weil die Vernetzung nicht da ist. Dazu wollten wir auch ein bisschen mit beitragen mit dem Projekt.
Genau, einfach ein bisschen zu schauen, zeigen, aber was es gibt, aber auch die Möglichkeit geben, die Leute, dass sie es auch finden können.
Genau. Ja, und zu unserem Projekt generell, wir hatten dieses Projekt natürlich im Kontext der Landtagswahlen. Das war die Initialzündung dafür, das ist der Grund, warum wir das machen. Wir wollen es aber auch weiter darüber hinaus weiterführen. Wir haben deswegen eine eigene Kategorie auf unserer Website, wo wir Artikel zu dem Thema sammeln, Artikel, die sich eben ganz gezielt mit Ostdeutschland beschäftigen, weil eben medial oftmals die ostdeutschen Themen, die nicht AfD und Rechtsextremismus sind, ein bisschen runterfallen. Wir versuchen das ganz gezielt dem entgegenzuwirken. Auch das ist natürlich nicht einfach, weil wir genauso in der gleichen medialen Welt leben wie alle anderen auch und eben genau die gleichen Probleme damit erleben.
Yep.
Aber wir versuchen das weiter umzusetzen. Vielleicht kommen auch in Zukunft noch weitere Projekte dazu. Das soll auf jeden Fall jetzt nicht nach den Landtagswahlen sterben, denn genau das ist ja das Problem, dass dann sich wieder nach 2-3 Wochen keiner mehr interessiert. Dann in 5 Jahren, wenn wieder Wahlen sind, geht's wieder von vorne los. Das wollen wir vermeiden.
Genau. Das ist große Überraschung und Ahnungslosigkeit.
Ja, das wird hoffentlich nicht das Motto am Sonntag um 19 Uhr. Aber ja, deswegen nochmal, geht alle wählen, wenn ihr könnt, wenn ihr dürft. Es ist wirklich extrem wichtig, dass wir es schaffen, demokratische Mehrheiten in Sachsen, in Thüringen und dann auch in Brandenburg in den Parlamenten zu haben. Eben auch und gerade für diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auf der Karte zu finden sind. Ich habe jetzt aber sehr viel geredet, Thomas. Wir müssen, glaube ich, mal zum nächsten Thema weiterkommen. Ich
habe
gar keine Stimme mehr. deswegen da darfst du jetzt, ja, das sind hier die ganzen komischen Themen, die ich gar nicht mich auskenne.
Ja, lass den Westdeutschen mal wieder reden.
Das haben viele schon wieder vergessen, aber Anfang des Monats waren ja noch die Olympischen Spiele in Paris. Die waren eine absolut wilde, tolle Party. Aber es gab auch so 2 Aufreger, die ein bisschen absurd waren. Den ersten hatten wir ja schon mal thematisiert, wo es um diese Eröffnungsfeier ging, wo dann alle möglichen Leute da irgendwas mit christlichen Werte wurden angegriffen oder was weiß ich, weil sie da glaubten, das Abendmahl gesehen zu haben. Absurd genug, aber es war nicht die absurdeste Story dieser Olympischen Spiele.
Es war nicht das Highlight.
Erzähl mal.
Oh Gott. Das war... Warum ist das so ein großes Thema? Warum interessieren die Leute sich so sehr dafür, was in den intimen Bereichen fremder Menschen so vor sich geht? Es ist ziemlich...
Ich werde es nie verstehen.
Absolut absurd und ich kann es echt nicht nachvollziehen, aber das vielleicht größte Thema zu Olympia hat leider ziemlich wenig mit Sport zu tun gehabt, sondern sehr viel mit Hass und Transphobie und auch, ja, Frauenfeindlichkeit,
ja,
unter dem Deckmantel des Feminismus, ironischerweise. Ja, wir reden natürlich über Imane Khelif, die Boxerin und inzwischen auch Goldmedaillengewinnerin.
Ja, herzlichen Glückwunsch übrigens,
ja,
an der Stelle.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Artikel gemacht, als sie die italienische Boxerin Angela Carini besiegt hatte. Der Kampf war sehr kurz. ich kann die ganz nachvollziehen, aber Carini hatte schnell das Handtuch geworfen.
Ja, ich glaube, sie hat einen ziemlich heftigen Treffer kassiert, das halt beim Boxen.
Ja, gleich am Anfang sehr einen heftigen Treffer kassiert und hat ein bisschen anscheinend Panik bekommen oder sowas und hat das Handtuch geworfen und sich dann auch später dafür entschuldigt, was quasi dies nämlich ausgelöst hat, nämlich, dass ihm eine Killie vorgeworfen wurde, ein Mann zu sein oder eine Transfrau und dass quasi unfair sei, dass sie bei den Frauen boxen würde. Und wir haben gleich einen Faktencheck gemacht, als es direkt losging. mit der Tatsache, die wirklich, also Imane Khelif ist eine Cis-Frau. Cis heißt, das ist das Geschlecht. Ja. Sie identifiziert sich mit dem Geschlecht, das sie bei der Geburt hatte. Sie ist als Mädchen auf die Welt gekommen und ist immer noch ein Mädchen, eine Frau.
Das ist auch ganz am Rande. Imane Khelif kommt aus Algerien. Ich glaube, viele Menschen, die da kommentiert haben, verstehen auch gar nicht, was das für Transmenschen bedeutet, in Algerien zu leben. Das ist nicht so, dass man sich da einfach mal umoperieren lassen kann oder sowas. Es ist krank.
Ja, also ich meine, wenn Imane Khelif als Junge, als Mann auf die Welt gekommen wäre, meint ihr, Algerien hätte gesagt, so nö. Oder ich meine, warum sollte man meinen, dass sie sich als Baby, als Frau, es macht alles keinen Sinn, aber es war ein gefundenes Fesseln für Transphobe, weil Khelif nicht dem Standard Schönheitsideal einer Frau entspricht, das sie haben. Und dann gab es natürlich auch ein paar Indizien, die sie so ein bisschen angeheizt haben, denn es gab angeblich hohe Testosteronwerte, angeblich genetische Besonderheiten. Ich will jetzt nicht alles aufführen. Das Wichtigste ist, es gibt keinen eindeutigen Beweis, der zeigt, dass sie irgendwie eine besondere genetische Disposition hat oder zu hohe Testosteronwerte. Ja. Da gab es lange Geschichte mit Streit mit dem IOC, also die das Olympia ausrichten und die IBU, glaube ich, die Box-Weltmeisterschaften ausrichten. Und beide behaupten, dass sie nicht Khelif auf Testosteron getestet hätten. Nur das IOC behauptet, das IBU hätte es getan. Und es gab halt sehr viele Spekulationen über genetische Besonderheiten. Die Aussage des IBU-Chefs, ein Putin-Vertrauter übrigens, er hatte behauptet, sie hätte ein Y-Chromosom. Das ist nicht Teil des Berichtes gewesen, also es ist kein offizielles Statement. Das hat er einfach behauptet und das hat er behauptet, zufällig genau dann, nachdem Khelif eine russische Boxerin besiegt hatte. Also da sind und das IOC hat das IBU auch ausgeschlossen, davon die Box-Olympiade abzuhalten, wegen Korruption und Intransparenz. Also es ist nicht so, als ob das jetzt eine unumstößliche Tatsache sei. Und selbst wenn sie ein XY-Chromosom hatte, es gibt auch Frauen mit Y-Chromosomen, das sind eine XY-Frau. Es gibt sogar XY-Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben. Also quasi, das ist alles möglich. Das, worauf ich hinaus will, und da haben wir einen Artikel geschrieben, es geht darum, es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass sie ein Mann sei, dass sie trans sei sowieso nicht. Und es gibt auch tatsächlich keinen eindeutigen Beweis, dass sie einen biologischen Vorteil hat. Manche können sagen, jetzt hat sie Gold gewonnen, aber Khelif boxt seit 6 Jahren und das ist das erste Mal, dass sie Gold gewonnen hat. Also wo war ihr angeblicher biologischer Vorteil die Wochen zuvor?
Ja, man muss ja auch sagen, biologischer Vorteil ist natürlich auch immer so ein Ding. Also alle Menschen, die bei Olympia um Gold mitkämpfen, haben biologische Vorteile gegenüber dem Durchschnittsmenschen. Ich habe, auch wenn man das mir vielleicht nicht ansieht, ich bin nicht Michael Phelps. Es ist halt einfach nicht dasselbe. Es sind Menschen, die haben einen Vorteil durch ihre Körpergröße, durch ihren Körperschwerpunkt, durch alle möglichen Sachen. Es sind nun mal einfach biologische Vorteile. Es wird halt erst an dem Punkt zu einem Diskussionsthema, wo man plötzlich gegen Frauen oder gegen Transmenschen oder gegen wen auch immer hetzen kann.
Ich sag euch mal was. Dieser Artikel hatte fast 250.000 Aufrufe von uns. Das ist unser viert erfolgreichster Artikel aller Zeiten. Volksverpetzer gibt's jetzt seit bald 10 Jahren.
Ja.
Es ist wir haben nur 3 Artikel geschrieben jemals, die erfolgreicher waren oder hatte mehr Klicks hatten als der. Es ist so eine absurde Debatte geworden. Und es sind vor allem 2 Dinge vermischt worden. Man kann ja gerne, und das haben wir auch in einem Artikel geschrieben, aber irgendwie hat niemand, der uns da kritisiert hat, das gelesen. Ja gerne darüber, ja, wie so oft. Und darunter sind auch Leute wie Jan Fleischhauer oder die Braunschweiger Zeitung.
die uns durchaus nahm, ja.
Ja, ja. Die, wir haben gesagt, man kann ja gerne darüber debattieren, ob sie einen biologischen Vorteil hat und ob sie deshalb dann zum den Olympischen Spielen beim Boxen zugelassen werden sollte. Aber A, wir wissen nicht, ob sie einen biologischen Vorteil hat. Da gibt es ja sehr viele widersprüchliche Informationen.
Ja.
Und man kann ja gerne natürlich das IOC kritisieren, dass sie es vielleicht nicht getestet haben. Also IOC, man kann sie kritisieren für die Intransparenz.
Oder dass sie generell so intransparent sind auch. Das ist ja das Problem, dass sie nicht ihre Kriterien sagen. Ja.
Genau, ich weiß nicht, was sie getestet haben. Das kann man definitiv kritisieren. Aber das ist kein Beweis, dass sie einen biologischen Vorteil hatte. Und selbst wenn das sicher wäre und das ein Fehler gewesen wäre. Lassen Sie es dahingestellt. Darum ging unser Artikel nicht. Das macht sie nicht zu einem
Genau,
Mann.
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das wird ja alles so krass vermischt in diesen emotionalen und auch super hypermoralischen Debatten.
Es ist nur, weil ihr das wollt, ändern sich nicht die Fakten. Und weil ihr...
Ja.
Und es ist halt so typisch. Transfeinde attackieren biologische Frauen, Cis-Frauen, Entschuldigung, weil sie für trans erklären. Und dann ist ja richtig absurd gegangen. Die Bilder sind hier rumgegangen, dass man Stoffhalten gesucht hätte, die belegen sollen, dass sie... Es ist mir zu dumm, da jetzt noch mehr darauf einzugehen, wie absurd das geworden ist. Und diese Transvestigation, wir haben einen Artikel dazu geschrieben, das kann ja jeden treffen. Andrew Tate, die Ober-Trans-Feindin J.K. Rowling selber wurde unterstellt, ein Mann zu sein. Weil das ist einfach so, wenn man jemanden vernichten will, dann unterstellt man ihr ein Mann zu sein und umgekehrt.
Yeah.
Und das hat überhaupt nichts mehr mit Fakten oder
so
Biologie zu tun,
einfach.
Sondern das ist einfach nur noch ein crazy Witch Hunt. Und ja, es ist auch teilweise, an der Stelle möchte ich auch explizit die Braunschweiger Zeitung kritisieren, die uns gesagt hatte, unterstellt hätte, wir hätten gemeint, dass Khelif eine Cis-Frau sei und damit falsch liegen würden, weil wir an der Debatte vorbeireden würden, weil es darum ginge, ob sie einen biologischen Vorteil hätte oder nicht. Was in unserem Artikel drin steht, nur am Ende genau zu konkludieren, dass es wahrscheinlich ist, dass sie eine Frau ist, was wir ja auch geschrieben haben. Also ich meine, ich habe sogar mit der algerischen Botschaft telefoniert,
ja,
weil es um die Geburtsurkunde von Khelif ging. Und was ist das für eine absurde Sache? Also Leute, habt ihr Knall? Also es ist richtig, richtig absurd. Und weil unser Artikel auch
es
so
war
erfolgreich
Zeit.
War und hoffentlich dann auch die Debatte ein bisschen versachlicht hat, haben wir natürlich enorm viel Hass und Beleidigungen abbekommen. Und die ganze rechte, transfeindliche Medienlandschaft hat sich dann auch uns gehörig zerrissen. Hätten sie gerne. Aber ich will nicht, dass es weiß. Ist kein gutes Gegenargument.
Ja, das ist ein wildes Thema. Wobei man auch sagen muss, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch viele Leute uns sehr unterstützt haben, weil dass dieses Artikel so viel geklickt und so viel geteilt wurde, ist ja auch ein Zeichen von Unterstützung. Was man halt in Social Media immer nicht vergessen darf, ist, Menschen drücken immer sehr explizit ihren Hass und ihre Ablehnung aus. Menschen drücken aber ihre Zustimmung nur sehr implizit über Likes, über Retweets und sowas aus. Deswegen verzerrt das die Debatten natürlich oft. Wir haben da wirklich auch sehr viel Support bekommen von Leuten, die sich sehr bedankt haben und sehr darüber gefreut haben, dass wir versucht haben, einen differenzierten Blick darauf zu bringen, in unserem klassischen Stil von was wissen wir, was können wir wissen, was wissen wir nicht und was behaupten rechte Hetzer. Das ist ja dadurch auch so erfolgreich. Ich meine, das ist sehr absurd. Ich weiß nicht, ob das für alle so nachvollziehbar ist, aber dieser Artikel hat in diesem Monat mehr als doppelt so viel Klicks wie unsere Startseite. Also die Hauptseite von volksverfetzer.de.
Ja.
Es ist außergewöhnlich, dass sowas überhaupt auch nur in die Nähe, dass ein Artikel auch nur ansatzweise so viele Klicks hat, geschweige denn doppelt so viel. Also in so kurzer Zeit so viele Menschen.
Es ist wirklich fast, nee, warte, ich habe sogar Schmarrn erzählt, sogar fast 300.000 Klicks, nicht eine Viertelmillion. Also sind 285.000. Was zum Fick. Und also zum Vergleich, wir haben im ganzen Jahr bis jetzt etwas über 6 Millionen Zugriffe bekommen.
Ja.
Also das ist richtig absurd, aber genau, deswegen zeigen wir es, viele Leute haben es gelesen, viele Leute, hoffe ich, ich meine, sie haben mich zumindest angeklickt, ich weiß nicht, was gelesen
ist. Ist ja nicht jeder Jan Fleischhauer, der nur die Überschrift gelesen hat.
Ja, ja.
Ja.
Aber ja, es, mit sowas müssen wir uns rumschlagen, weil, und das ist ja der Punkt, Rechte sagen, man kann nicht sachlich darüber diskutieren, aber sie sind immer der Grund, warum man es nicht kann. Weil wenn sie meinen, wenn sie über biologische Vorteile, die es gibt oder nicht, das wissen wir ja nicht genau, diskutieren wollen würden, dann könnten sie es machen. Aber sie müssen die Wahrheit immer ein bisschen verbiegen, dass sie besser in ihre Geschichten fasst. Und wenn wir dann, ich meine, es ist, wir hätten nicht darüber diskutieren müssen, ob sie ein Mann ist oder eine Frau, wenn die Rechten nicht darüber gelogen hätten. Es ist ja nicht so, dass wir hier die andere Seite der Medaille sind. Wenn Rechte nicht lügen, dann müssen wir nichts machen. Und dann könnte man die Sache hier in eine Debatte führen.
Ja, es gibt genug Themen, über die man wirklich diskutieren müsste. Ich glaube aber, ich brauche jetzt mal kurz eine Atempause. Das waren sehr, sehr intensive Themen, sehr emotionale Themen. Wir haben, beziehungsweise der liebe Dan hat uns wieder einfach ein Spiel vorbereitet. Grüße gehen raus an Dan.
Oh no.
Wir haben hier schon jeder ein Dokument diesmal zugeschickt bekommen. Ich habe das eigentlich extra vorher geöffnet und
ich
glaube wieder zugemacht danach, stark. okay, so. Und zwar ist, wie das jetzt ablaufen wird, ist, Dan hat jedem von uns zur Erholung 3 nette Fragen zur Auflockerung geschickt, die wir uns gegenseitig stellen sollen. Es geht immer in dem Format sozusagen, dass man etwas einführen kann, aber dafür dann eine andere Konsequenz mittragen muss und ob man das akzeptiert oder nicht.
Entweder oder.
Und ja, na, ich glaube, es ist nicht so entweder oder, es ist eher so, du machst etwas und dann passiert aber noch etwas dazu und du musst akzeptieren, ob du das Gute trotzdem akzeptierst, wenn das Schlechte auch passiert.
Also ob du beides nimmst.
Ich habe das sicherlich super scheiße erklärt, aber genau, beides oder nicht sozusagen. Aber genau, lass uns einfach mal starten. Wir hatten es extra besprochen, aber ich habe vergessen, wer fängt an, du oder ich?
Ich fange an.
Okay, fängst
okay,
du an.
Okay, die erste Frage, genau, die hat uns Dan geschrieben, möchte ich dazu sagen. Ich glaube, es war auch von Input dabei. Ja, wir haben nichts damit zu tun.
Wir haben nichts damit zu tun.
Hände in Unschuld waschen. Aber Freddy, ich soll dich jetzt fragen als erstes. Würdest du es akzeptieren, dass die AfD verboten wird?
Ja.
Unter der Bedingung, dass sie davor eine Legislaturperiode im Bund mit 51% regiert.
Boah. Alter Schwede, das ist hart. Ich frage mich, ob wenn die AfD mit 51% im Bund regiert, ob die AfD danach noch verboten werden kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele haben da so eine Bauchgefühl-Antwort von, ja komm, dann sehen die Leute auch gleich mal, was die AfD ist und was sie alles macht und sowas. Ich würde aber ehrlich gesagt trotzdem das nicht akzeptieren, weil ich glaube, dass die AfD in dieser Legislaturperiode so viel kaputt machen kann und auch so viel Raum für ja andere Rechtsextreme schaffen kann, für andere Demokratiefeinde, dass ich glaube, dass das AfD-Verbot uns dann auch nicht mehr so viel bringen würde, weil dann so eine krasse Etablierung von rechtsextrem faschistischen Gedankengut hier passiert.
Ja.
Deswegen würde ich das tatsächlich ablehnen, so verlockend das natürlich mit dem AfD-Verbot auch klingt.
Vielleicht klappt's ja auch ohne.
Ich würde mal direkt mit einer Frage reagieren. Und zwar, würdest du dafür, dass Friedrich Merz sich aus der Politik komplett zurückzieht, dir sein Gesicht auf den Rücken tätowieren lassen? Ihr seid brutal.
Ich glaube, das wär's mir nicht wert, glaube ich. Also.
Ich meine, es ist dein Problem, ne? Aus meiner Sicht.
Also, ich meine, ich müsste dann mit diesem Tattoo leben und müsste mir sehr viel erklären und ich würde es vielleicht machen, wenn
wahrscheinlich.
Keine, die AfD dafür verboten werden würde, aber jetzt bei aller persönlichen Kritik an Friedrich Merz ist jetzt auch nicht das größte Problem unseres Landes.
Ja, na gut.
Wir sind alle weak heute.
Nehmen wir hin.
Gut, die nächste Frage. Du,
ja.
Freddy, wir sind zurück zu Olympia. Du würdest Gold gewinnen im olympischen Turnen.
Oh Gott.
Bist dann aber für immer 1,50.
Okay, man muss dazu erwähnen, ich habe Turnen meine gesamte Schulzeit und auch jetzt noch, zumindest zum Selbstmachen, abgrundtief gehasst. Sorry. Das ist eine olympische Goldmedaille. Das ist schon geil. Aber 1,50 sein ganzes Leben lang, boah.
Ja, da muss man sagen.
Das ist echt, glaube ich, eine ganz schwierige Entscheidung, weil.
Ein bisschen größer als das.
Ja, ich bin so ungefähr 1,80, also relativ durchschnittlich groß. Und dann wäre ich schon ziemlich klein.
Aber ich meine, quasi, das ist doch einfach, ist das nicht einfach Simone Biles in RL?
Ja, Simone Biles als männlich sozialisierte Person, wo Körpergröße ein anderes Problem ist, glaube ich.
Ja, fair enough.
Ich glaube tatsächlich, ich würde es einfach trotzdem machen, weil ich glaube, wenn du Olympia Gold gewonnen hast, juckt es kein Schwein mehr, was du sonst so irgendwie bist oder machst. Also ich glaube tatsächlich,
ja.
Und einfach auch, um ein bisschen Spice reinzubringen, würde ich es nehmen tatsächlich. Ja.
Ja.
Ich bin 1,50, Moment, ich muss kurz meinen Schreibtisch ein bisschen runterfahren. So. Aber, sorry. Ich gehe mal weiter mit der nächsten Frage, die ist sehr spannend, weil wir über die schon oft diskutiert haben, glaube ich. Würdest du hinnehmen, dass alle Social-Media-Plattformen sofort gelöscht werden, aber wir auch vergessen, dass sie jemals existiert haben und auch alles, was damit zu tun hat, weg ist quasi. Also auch Volksverpetze.
Ist natürlich bitter. Ich meine, viele Leute haben inzwischen eine sehr pessimistische Sicht auf Social Media und als Grundproblem. Und natürlich so das Bauchgefühl für vielleicht für manche, oh, da gibt's keine Fake News mehr, dann könnte AfD und Trump nichts mehr machen und sowas. Und es würde natürlich in gewisser Weise helfen, für zumindest vorübergehend. Aber es ist natürlich nicht die einzige Ursache dafür. Und natürlich wäre dann Volksverpetzer weg. Und natürlich, wenn die Frage wäre, würdest du Volksverpetzer zumachen, wenn es danach Volksverpetzer nicht mehr brauchen würde? Das wäre vielleicht die spannendere Frage. Das habe ich ein bisschen selber abgebessert. Das würde ich nehmen. Also auch wenn es schade ist und mir natürlich die Arbeit sehr viel Spaß macht und ich inzwischen jetzt dieses Hobby zu meinem Beruf machen konnte.
Auch zu meinem Beruf machen konnte.
Mit tollen Leuten arbeiten konnte. Genau, wir machen das, weil es ein Problem gibt in unserer Gesellschaft. Und wenn das weg wäre, würde ich das nehmen, natürlich. Aber unterm Strich würde ich sagen, Social Media, ich bin nicht so fortschrittsfeindlich, sage ich mal. Ich würde Social Media behalten.
Ja, alles klar. Na gut, dann die letzte Frage von dir.
Ja, meine letzte Frage an dich ist, wir bekommen den Weltfrieden, aber verkacken in der Klimakatastrophe.
Boah, das ist auch eine sehr schwierige Frage, die ich glaube ich sehr tagesformabhängig beantworten würde. Ich glaube, das Problem ist nur Weltfrieden, also es bringt uns mehr, die Klimakatastrophe zu beheben und uns dann um den Weltfrieden zu kümmern, als andersrum, wir haben Weltfrieden, aber die Klimakatastrophe passiert, weil dann ist das Leben auf jeden Fall und für alle Menschen und sehr nachhaltig zerstört und scheiße. Die Frage ist halt, ob das so gemeint ist im Sinne von, dass wir niemals Weltfrieden schaffen werden, dass wir halt für immer in einem dauerhaften Zustand von Krieg leben. Wenn wir davon ausgehen, dass das nicht so ist, würde ich einfach aus dem Grund, dass die Klimakrise quasi unumkehrlich oder zumindest in absehbarer Zeit unumkehrbar ist, tatsächlich die Klimakrise lieber nehmen und dann den Weltfrieden erstmal noch aufschieben, so hart das auch ist bei den Nachrichten, die wir lesen.
Vielleicht ist es in dem Szenario, dass es auf jeden Fall Weltfrieden gibt, auch wenn die Klimakatastrophe richtig hart kickt, aber wir werden keinen Weltkrieg haben, wenn die Klimakatastrophe eintritt. Also das macht den Weltfrieden viel unwahrscheinlicher. Deswegen.
Ja, fair. Ich habe noch eine letzte Frage an dich auch, die ist ein bisschen in ähnliche Richtung. Und zwar ist es gibt keine Grenzen mehr. Die Welt bildet eine utopische Gesellschaft, aber alle haben die gleiche Sprache und die gleiche Kultur.
Uff. What? Ich weiß nicht, ob das eine utopische oder eine dystopische Welt ist, um ehrlich zu sein.
Ja, ich meine, ich glaube, es geht bei utopisch so um so Gesellschaft, so im Sinne von, es gibt kein Gier mehr, kein Hass mehr und sowas.
Ich meine, wenn wir alle in einer großen uniformen Gesellschaft leben, I guess gibt's weniger Reibung, aber es wird wahrscheinlich auch gleichzeitig sehr statisch sein und sehr wenig, keine Ahnung, Fortschritt und wenig Kreativität, also puh, ganz schwierig. Also, das sind viel zu große Konzepte, dass ich das jetzt kurz im Bumper für den Podcast behandeln würde. Da muss ich passen. Da müsste ich nachdenken. Das ist, dann mach einfachere Sachen.
Wir können auch, es ist kompliziert machen, ja. Wir sind übrigens auch in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten, deswegen würde ich jetzt mal schnell zum nächsten Thema überleiten, denn wir haben noch so anderthalb Themen. Und das nächste Thema geht es wieder um einen Artikel von uns, für den wir sehr viel Wirbel, sehr viele Klicks bekommen haben. Und zwar geht es um den AfD-Chefhetzer Brandner. Ich hoffe, ich darf das so sagen, aber ich denke schon. Ja,
ja, doch. Soll er uns halt abmahnen und verlieren. Also.
Ja, genau. Apropos abmahnen und verlieren. Thomas, da war doch was.
Genau, Stefan Brandner, der Rechtsextremist, der gesicherte Rechtsextremist aus dem Höckeflügel, hat gemeint, dass man, da er und seine Partei als Faschisten bezeichnet werden, unter anderem von Spiegeljournalistin Ann-Kathrin Müller, könne er diesen Begriff verwässern und auch sie Faschistin nennen. Man muss mal denken, Brandner ist ein wirklich übler Hetzer, der die ständig auch Zwischenrufe in den Landtagen und Bundestagen macht, der laut pöbelt, der wirklich übelst hetzt und auch beleidigt. Und das hat er auch mit ihr versucht und sie Faschistin genannt. Und sie hat sich natürlich dagegen gewehrt, was ja auch gutes Recht ist. Und sie hat auch Recht bekommen, dass er sie nicht einfach beleidigen darf, weil im Gegensatz zu einem Herrn Höcke ist Frau Müller eben keine Faschistin. Und auch die AfD darf nicht einfach wild Leute losbeleidigen und hier, ja, rumhetzen und beleidigen. Es gibt Recht und Ordnung und die AfD steht auf der anderen Seite.
Und es ist dann aber noch ein bisschen weiter eskaliert. Es standen auf einmal irgendwie ziemlich hohe Summen im Raum. Wie ist das denn passiert?
Ja, genau. Er muss halt ein Ordnungsgeld dafür bezahlen, dass er sie beleidigt hat. Und er hat sich die ganze Zeit geweigert, dann anzuerkennen, dass er sie nicht Faschistin benennen darf und hat es einfach wiederholt. Und dann hat einfach das...
Also ganz kurz, er hat nicht nur vor Gericht, er hat das nicht irgendwie angefochten, er hat auch einfach weiter die Beleidigungen öffentlich wiederholt.
Genau. Das Landgericht Berlin hat gesagt, du darfst sie nicht Faschistin nennen, und er sagt, es ist ihm egal, und hat sie weiter Faschistin genannt. Und jedes Mal, wenn er sie weiter genannt hat, hat das Landgericht Berlin nochmal eine Strafe, ein Ordnungsgeld draufgeschlagen. Und am Ende sind es über... Ja, genau. Und am Ende
ganz sind komisches
die Summe wurde immer größer, und ich glaube, am Ende waren es 55.000 Euro insgesamt, die er zahlen musste. Und dann ist es langsam halt schon teuer geworden. Und dann hat dann Ann-Kathrin Müller darüber berichtet. Und zufällig hat er dann seinen Twitter-Account dicht gemacht.
Ja, ein Glück für ihn, sonst wäre es noch teurer geworden.
Vielleicht. Und er hat gemeint, er macht Wahlkampfwochen, macht ein bisschen Pause, aber die Vermutung liegt nahe, dass er halt nicht möchte, dass man noch mehr rausfindet, wo er sie vielleicht irgendwo Faschistin benannt hat, und dass dann noch teurer wird.
Ja, im Wahlkampf seinen Twitter-Account lahmlegen ist ja dumm.
Genau, es ist irgendwie, nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall ist es eine von vielen, vielen Urteilen. Die AfD wird ja ständig verurteilt. Wir haben ja unsere Urteile des Monats, früher Urteile der Woche. Und da kommt eigentlich immer die AfD vor. Die AfD ist wirklich auch wahrscheinlich die kriminellste Partei, die es auch gibt. Sie verstößt dauernd gegen Recht und Gesetz. Der ist das alles egal. Im Gegensatz zu ihrer Propaganda, die das genau das Gegenteil behauptet natürlich. Und wir haben auch darüber berichtet. Und es ist aus irgendeinem Grund der zweiterfolgreichste Artikel des Monats geworden, mit fast 40.000 Klicks. Und das liegt vielleicht an unserem, manche würden es clever nennen, manche würden es clickbaity nennen, Titel.
Beide haben recht wahrscheinlich.
Haben beide recht. Wir haben geschrieben, AfD-Hetzer Brandner muss Jahresgehaltsstrafe zahlen und schließt seinen Twitter-Account. Genau, wie wir drauf kamen, ich habe nämlich, als wir darüber geredet haben, habe ich gesagt, so 50.000. Ich hatte zufällig, eben als wir über die Broschüre recherchiert hatten, mit der Partei für die Reichen und so, da hatte ich in dem Kontext recherchiert, was das Durchschnittsgehalt in Deutschland ist. Und es ist mir aufgefallen, das war bei ungefähr 50.000 Euro. Ein durchschnittliches Jahresgehalt. Und da sind mir die beiden Zahlen übereinander gekommen. Und da dachte ich mir, er muss quasi ein durchschnittliches Jahresgehalt zahlen. Und damals dachten wir noch, das Geld kriegt Ann-Kathrin Müller. Mhm. Also sie würde als Geschädigte das Geld bekommen. Und wir wollten sie halt so diskret fragen, oder wir waren mit ihr in Kontakt und wollten sie diskret fragen, ob sie das Geld bekommen hätte, weil dann hätte sie quasi ein ganzes Jahresgehalt bekommen durch diese Beleidigungen vom Brandner. Das Geld ging nicht an sie, das Geld geht an das Gericht. Also er finanziert den Staat damit. Was auch schön ist, dass die AfD auch mal was zurückgibt. Ja. Aber weil es eben ein durchschnittliches Jahresgehalt ist, haben wir es dann in der Überschrift gelassen. Aber wir haben dann tatsächlich auch einiges an Kritik bekommen. Und ich habe das jetzt erklärt, wie wir drauf kamen.
Ja, finde ich, gehört sich auch enough, so.
Weil viele haben gemeint, ein durchschnittliches Jahresgehalt von Brandner sei gemeint. Und I can totally see that im Nachhinein. Ja, aber total. Er kriegt wahrscheinlich mehr als Abgeordneter. Die kriegen da ja ziemlich viel an Diäten.
Natürlich.
Und natürlich war es nicht sein. Es war vielleicht die Hälfte davon. Also, und dann auch netto oder so. Also, und da haben uns einige dafür kritisiert, dass wir gesagt haben, Jahresgehalt, Strafe für AfD-Hetzer, das war nicht seins gemeint. Und I can see that, fair enough. Ich habe erklärt, wie wir drauf kamen. Es ist jetzt kein Fake per se, aber Leute haben uns halt vorgeworfen, dass wir da Clickbait gemacht hätten und irreführend gewesen seien. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass Leute gemeint haben, wir sollen jetzt nicht auch noch mit Clickbait anfangen.
Ja.
Bei aller Fairness, das war vielleicht ein bisschen irreführend, das war aber nicht mit Absicht, tut mir auch leid, den falschen Eindruck. Der kam mir gar nicht. Ich hatte es auch in der Beschreibung, glaube ich, auch erklärt, dass es ein durchschnittlicher Gehalt war. Aber fair enough. Wenn man nur die Überschrift sieht, kann man das denken, dass es über ihn geht. Aber Volksverpetzer fängt nicht mit Clickbait an. Wir machen das schon immer.
Ja.
Also es ist unsere. Wer das noch nicht weiß, wer uns liest, aber das noch nicht gecheckt hat. Unsere ganze Strategie baut darauf aus, die Methoden von Fake-Verbreitern gegen sie zu verwenden.
Ja.
Also, wir versuchen, Clickbait zu benutzen, um auf Fakten hinzuweisen, auf Faktenchecks. Wir versuchen, Faktenchecks genauso viral gehen zu lassen, wie die Fakes viral gehen. Und wir nutzen diese Methoden, dieses Clickbait, diese reißerischen Überschriften, diese Emotionen ganz bewusst. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, Werbung für die Wahrheit, wen es interessiert.
Ja, und genau deswegen haben wir auch dir diesen hohen Anspruch, dann wenn uns eben Fehler unterlaufen, oder nicht mal Fehler, sondern auch einfach nur, wenn wir uns irgendwie was unverständlich formuliert haben, sollst du das eben so ausführlich diskutieren, deswegen setzen wir uns jetzt hier hin und reden darüber. Deswegen machen wir in der Regel ausführliche Hinweise darauf und korrigieren das, und das ist eben unser Anspruch, aber eben auch unsere Strategie, die eigentlich auch an sich relativ gut funktioniert, würde ich behaupten.
Ja, und ich möchte dieses Argument machen, aber viele Leute haben dann angeklickt und darüber geredet und haben es dann erfahren. Und ja, vielleicht heiligt der Zweck die Mittel. I don't know, your call. wenn nicht, dann schreibt uns das, dann
keine Ahnung.
Wir das gerne zur Kenntnis.
Gerne. Wir können über dieses Thema oder diese generelle Strategie auch gerne noch oft diskutieren. Wir sind nur leider wirklich jetzt schon, Leute hören jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde zu und wir müssen ein Thema noch ansprechen, das ein sehr schwieriges Thema ist. Ja. Wir werden das auch jetzt nicht sehr ausführlich diskutieren können, einfach aus Zeitgründen, aber auch aus generellen Kapazitätsgründen nicht. Das ist das Thema der Anschlag in Solingen. Es haben in Solingen vergangene Woche, wenn der Podcast rauskommt, vor genau einer Woche, gab es einen höchstwahrscheinlich islamistisch motivierten Terrorakt. Es hat ein Mann drei Menschen getötet und mehrere Leute verletzt, zum Teil schwer verletzt. Und es ist ein sehr schweres und belastendes Thema. Nicht nur, sag ich nicht nur, weil man das eben so sagt, sondern sag ich so, weil es mich wirklich, ehrlich gesagt, auch sehr fertig gemacht hat an dem Tag. Mir ging es dann auch sehr schlecht danach. Und ich finde es in dem Kontext, was da passiert ist, dass da Menschen gestorben sind, verletzt sind, auch psychische Folgen sicherlich viele davon getragen haben. In dem Kontext finde ich es krass, was da für Reaktionen im Netz für umgehen, was da gehetzt wird. Ich habe mittlerweile bei vielen, und da sind halt vor allem auch AfD und führende AfD-Politiker wie ein Maximilian Krawi, ein Björn Höcke, bei denen liest man nicht mehr diese Proforma-Mitleid-Formeln. Das ist
die,
ja, was
die
alle
tun nicht
Politiker
mal mehr so,
machen.
Als ob die das bestürzen würde.
Die tun nicht mal mehr so. Die schreiben, es ist nicht mal dieses Mitleid mit den Opfern und so weiter, was man halt so Proforma schreibt, wo auch viele sagen, ja, das ist halt nur, muss man halt so machen. Aber was irgendwie so eine gewisse Pietät noch anzeigen lässt, sie sind sofort, sobald sie die erste Meldung von diesem auch nur mutmaßlichen Anschlag oder als noch gar nichts bestätigt ist, sind sie sofort im Wahlkampfmodus und spulen da fast so ein Programm ab, was eben Wahlkampf aus diesem Thema macht, was sofort die Themen aufreißt, die AfD aufreißen will. Und es geht halt immer wieder dann um das Thema Asyl und genauer gesagt eigentlich um das Thema Abschiebung. Und ich habe darüber sehr viel, ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe immer mehr das Gefühl, dass die AfD damit auch ganz offensiv und aggressiv umgeht, nicht nur, weil sie das eben das Thema setzen möchte und weil sie damit Wahlkampf macht, sondern auch, weil sie damit verdecken muss, dass sie keine Lösungen für das Problem hat, dass sie sogar noch schlechter mit dem Problem umgehen kann, als es deutsche Behörden und die Regierung machen, die ja offensichtlich auch keine vollständige Lösung dafür haben.
Die AfD würde, das ist nicht die Lösung für dieses Problem und
genau,
dieses Narrativ darf man auch nicht wiederholen.
Das ist wichtig, dass
die AfD ist das Problem, ist die andere Seite der Medaille.
Genau, die AfD hat nämlich, natürlich, wir wissen alle, wir sehen überall die Plakate, es geht Abschieben hier, Abschieben da. Das, der Punkt ist nur, wir haben in Deutschland einen enorm rigorosen Abschiebekurs, den ja, ich meine, wir haben alle dieses Interview noch vor Augen von Olaf Scholz, damals im, ich glaube im Herbst vergangenen Jahr war das, wo es darum ging, wir müssen jetzt endlich konsequent abschieben und ironically wird das gemacht. Es ist nicht so, dass wir Leute, die ausreisepflichtig sind, die so keine Duldung haben und wo wir wissen, wo wir sie hin abschieben können und das wird ja im großen Stil schon durchgedrückt. Es gibt nicht so viele, ich glaube 18.000 oder so.
Ja, die AfD hat quasi eigentlich schon gewonnen, wir machen das schon.
Genau, wir machen das schon. Die AfD hat es schon geschafft, ohne jemals Regierungsmacht zu bekommen, so krassen Einfluss auf die Politik von selbst einer scheinbar sozialdemokratischen, einer scheinbar grünen und einer scheinbar liberalen Partei zu bekommen, dass sie alle einen extrem autoritären Abschiebekurs führen. Und die AfD stellt sich halt jetzt immer noch hin, auch nach diesem schweren Anschlag und sagt eben, na gut, dieser Täter oder mutmaßliche Täter, es gibt ja noch keine Verurteilung, aber die Person, die da jetzt festgenommen wurde, der Syrer, gegen den gab es einen Abschiebeversuch, mindestens einen im vergangenen Juni. Also er kam aus Syrien als Flüchtling und er sollte nach Bulgarien abgeschoben werden. Dann sagt die AfD jetzt, naja, dann hätten wir den doch einfach abschieben können und dann gäbe es keinen Terror mehr in Deutschland. Und natürlich ist das Bullshit.
Die Bundesregierung hat es doch schon versucht, ihn abzuschieben. Also sie hat doch schon gemacht, das, was die AfD gefordert hat.
Die Bundesregierung hat es versucht. Sie waren vor Ort in der Flüchtlingsunterkunft in Paderborn, wo er untergebracht war. Und der Täter war nicht da. Und dann sagt die AfD jetzt, na dann müsst ihr ihn halt trotzdem abschieben. Und das ist der Punkt, wo man merkt, sie haben kein praktisches Verständnis davon. Sie wissen nicht, vor welchen Problemen die Behörden da aktuell stehen. Und ich will damit nicht sagen, dass das einfach dann okay ist, dass da irgendwas davon okay ist. Es ist nichts okay. Es ist natürlich dieses Attentat nicht okay. Es ist auch nicht okay, dass Behörden irgendwie da das überlastet sind und ihren Job nicht machen können und sowas. Es ist aber vor allem auch nicht okay, was die AfD daraus macht, dass sie noch mehr Abschiebung und noch radikalere Abschiebung fordert, wo schon eine extreme Abschiebepolitik stattfindet. Und was der eigentliche Punkt ist, was ich meine damit, die AfD hat keine Lösungen dafür, das Problem ist ja nicht die Abschiebung an sich. Das Problem ist ja nicht, oh nein, genau diese eine Person wurde jetzt nicht abgeschoben und deswegen gibt es Terrorismus in Deutschland, sondern das Problem sind ja die hinterliegenden Strukturen. Das Problem sind ein radikaler Islamismus, der auch in Deutschland, das muss man auch so sagen, immer mehr sich festsetzt, in gewissen Strukturen sich einschleicht und eben auch immer mehr in eine muslimische Communities, die eben durch den Hass und Hetze von Rechtsextremen in Deutschland sich immer weniger willkommen fühlen, sich immer mehr abgehängt fühlen und natürlich versteckt das radikale Tendenzen. Und da ist die AfD ja nicht nur nicht Teil der Lösung, sie ist Teil des Problems. Sie macht letztlich, und das ist hart, das so zu sagen, aber sie macht letztlich das Spiel der Islamisten mit, weil sie nämlich den Islamisten die Leute in die Fänge treibt. Darüber wird viel zu wenig geredet. Und das ist ein Punkt, über den wir diskutieren müssen.
Ja, ich meine, wenn die AfD wirklich so die Lösung gegen Islamismus oder islamistischen Terror wäre, warum hat der mutmaßliche Täter nicht dann einen AfD-Wahlkampfstand angegriffen oder sonst irgendwas, sondern ein Fest der Vielfalt?
Ja, genau, das ist der Punkt.
Genau die AfD auch hassen. Sie haben die Feinde der AfD angegriffen und nicht die AfD.
Ja.
Die AfD hat ja teilweise sich ja nicht nur sofort ausgeschlachtet und sich regelrecht gefreut, kann man sagen.
Ja.
Die haben teilweise auch wirklich verspottet, die Leute. Haha, sie sind für Vielfalt und jetzt haben sie es bekommen. Jetzt die Richtigen wurden erwischt.
Ja.
Die AfD applaudiert dem Täter.
Wir haben einen Artikel dazu geschrieben.
Und das
Wir
ist
haben die AfD als Terrorklatscher bezeichnet. Das ist natürlich hart und Leute werden sagen, dürft ihr das? Ich würde behaupten, wir müssen das sogar, wir müssen mehr darüber reden.
Die AfD ist nicht die Lösung, sie ist Teil des Problems und AfD, die Islamisten brauchen die AfD und das muss uns bewusst werden.
Aber natürlich müssen wir auch fairerweise an der Stelle auch sagen, dass wir auch über das Thema Islamismus selbst viel mehr reden müssen. Das wird zu wenig diskutiert. Es gibt zu wenig Wissen in der gesamten Gesellschaft, auch bei uns. Wir sind jetzt gerade schon dabei, intern zu diskutieren, wie wir das hinbekommen, dass wir mehr Wissen über das Thema Islamismus uns aneignen und den Islamismus, der eben letztlich in vielen Themen mit dem Rechtsextremismus, mit dem Faschismus gar nicht so weit weg ist, wie wir das mehr behandeln, mehr diskutieren können, wie wir mehr darüber aufklären können, wie wir auch mehr über Desinformation zu dem Thema aufklären können. Das ist ein ganz langes Projekt. Das ist eben nicht was man mal 10 Minuten nach einer Meldung auf Twitter schreibt. Das ist das, wo man sich sehr tiefgründig mit beschäftigen muss. Und den Anspruch haben wir auch.
Ja, wir können das nicht einfach aus dem Ärmel schütten. Wir wollen da qualifiziert und kompetent drüber reden. Deswegen,
aber das Thema, wir werden das weiter verfolgen. Wir werden das nicht nur weiter, sondern auch mehr verfolgen. Und wir werden aber gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen, dass eben die AfD nicht dieses Thema so diskutiert, wie sie es diskutieren kann, wie sie es diskutiert und alle rennen ihr hinterher. Wir müssen da als demokratische Gesellschaft wirklich ein bisschen mehr liefern als das. Ja, okay, das musste ein bisschen raus jetzt nochmal.
Okay, aber gut.
Ah, so ein Scheiß-Thema, ey, ganz ehrlich, das nervt mich wirklich. Aber wir sind schon sehr über der Zeit, wir müssen langsam mal einen Strich drunter machen unter dem Monat August.
Ja. Wir wrappen up. Danke, dass ihr reingehört habt bei unserer zweiten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch trotz der teilweise wirklich heavy Themen oder auch obstusen Themen. Und wir freuen uns auch auf jeden Fall über konstruktives Feedback und gerne Fragen für die nächste Folge, die ihr von uns beantwortet haben wollt, ob euch irgendwas genäher interessiert, irgendwelche Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Jetzt das letzte mit dem Islamismus oder unsere Clickbaits oder sowas sind natürlich immer wieder ein heißes Thema.
Oder das Friedrich-Merz-Tattoo.
Das Friedrich-Merz-Tattoo oder so. Denkt an, der Podcast erscheint jetzt jeden letzten Freitag im Monat. Und wenn euch das taugt, führen wir das auch weiter fort. Ansonsten ist am Ende des Jahres damit Schluss. Falls es alles total doof ist und ihr uns da nichts zuhören wollt, was wir sonst zu unseren Artikeln und den wichtigsten Themen des Monats besprechen, dann denkt dran, Links zu allen Artikeln und Quellen wie immer in der Beschreibung. Folgt uns auf allen Plattformen, wir sind überall von Insta bis Facebook, TikTok. Ich soll ganz dringend auch LinkedIn erwähnen.
Ja.
Und wir sind zu 100% crowdfinanziert, wie schon erwähnt. Also wenn ihr unsere Arbeit gut findet, könnt ihr das buchstäblich möglich machen, indem ihr uns was spendet, einmalig oder monatlich. volkswirtpetzl.de/unterstützen. Ja, mit U ist der Link. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht. Es war informativ. Und Freddy, hast du noch eine besondere Aufforderung für unsere Zuhörerschaft?
Geht wählen, Leute. Geht bitte einfach wählen. Bitte.
Und dann reden wir das nächste Mal über, was nach der Wahl so passiert.
Ich bin gespannt.
Ja, ich war Thomas, hier mit Freddy. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
Bis dahin. Tschüssi.
Volksverpetzer. Der Podcast.